So schön bei euch zu sein und diese Serie zu starten. Wir reden darüber, was ist wahre Demut. Und ich freue mich richtig auf diese Serie, weil Demut ist tatsächlich so eine Eigenschaft von Jesus, die mich eigentlich mit am meisten fasziniert. Und ich nehme mich halt ein bisschen mit rein, warum das so ist. Und wenn du an Jesus denkst, ich weiß nicht, was so deine ersten Gedanken sind, was dir so kommt. Wer ist Jesus? Wie ist dieser Jesus? Und wir haben oft so krasse Attribute wie Jesus ist so der Allmächtige oder er ist so der Gott ist Liebe und irgendwie so diese großen Wordings. Und wir finden in der Bibel nur eine einzige Aussage, wo Jesus sich selber beschreibt, wo Jesus selber seinen Charakter, sein Herz beschreibt. Und das hat mit Demut zu tun. Da heißt es in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also Jesus gebrauchte so eine Metapher. Er war ja Rabbi, er war Lehrer, ja. Und damals in der Zeit gab es so diese Metapher von ein Rabbi hatte wie so ein Joch, das Joch des Rabbis. Und das hat bedeutet, wenn man unter das Joch des Rabbis kommt, dass man seine Lehre lernt und seinen Lebensstil lernt. Das heißt, wenn Jesus sagt, hey, nehmt auf euch mein Joch, dann meint er damit, hey, ich bin Rabbi, seid meine Schüler, seid meine Nachfolger und lernt von mir und zwar alles, was ich so lehre und lernt so zu leben, wie ich gelebt habe. Und dann beschreibt er, was passiert, wenn man von ihm lernt und er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Die einzige Stelle, die wir haben, wo Jesus eine Selbstaussage über seinen Charakter macht und die ist, er ist von Herzen demütig. Das ist, wie Jesus ist. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht mit dem Wort Demut. Das ist ja gesellschaftlich jetzt nicht so der bekannteste oder tollste Wert, der so gehypt wird. Und ich glaube, es gibt so richtig viele, viele schräge Vorstellungen auch davon, was ist Demut. Deswegen schauen wir uns an, wie sieht wahre Demut aus. Und ich habe gedacht, am Anfang von dieser Serie gebe ich euch eine Definition von, was ist wahre Demut. Seid ihr ready zum Mitschreiben? Okay. Also wahre Demut, wie sieht wahre Demut aus? Jesus. Das ist personifizierte Demut. So sieht Demut aus. Und das rettet uns gleich mal vor ganz vielen komischen Vorstellungen von Demut. Ja? Weil es gibt dann so Sätze wie, also jemand, der demütig ist, der würde nie sagen, dass er demütig ist. Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Also Demut bedeutet, wir werden alle etwas introvertierter und ernster und senken den Kopf. Und hören auf zu klatschen, weil Demut hat was mit innerer Einkehr zu tun und dass wir so ein bisschen betröppelt durch die Gegend laufen, Schultern hängen lassen. So sieht wahre Demut aus, oder? Über Jesus heißt es in Hebräer 2, Jesus, der hatte Freude mehr als alle um ihn rum. Also Jesus war nicht irgendwie so in sich gekehrt und irgendwie so ein bisschen eine graue Maus. Nein, Jesus war voller Freude, hat alle angesteckt. Und wenn der Wein ausging, hat er noch mehr Wein gemacht, dass einfach Freude im Haus ist. Also das war Demut personifiziert. Oder die Vorstellung von Demut ist manchmal so dieses, jemand, der demütig ist, der würde sich nie in den Mittelpunkt stellen. Ja? Also, ich meine, Jesus, Johannes 7, am letzten Tag des großen Festes, wo die Volksmengen da sind, stellt er sich mitten rein und sagt, hey, wenn irgendjemand durstig ist, der kommt bitte zu mir. Lebendiges Wasser gibt's nur bei mir, ich hier. Ja, das ist Demut irgendwie. Und was ich heute in der Predigt mit euch machen will, ist nicht so sehr euch Principles zu teachen im Sinne von, wie werde ich demütiger, wie kultiviert man diese Tugend oder ein paar Prinzipien über Demut und Stolz oder so. Da werden wir sicher auch noch reingehen. Aber ich möchte heute damit starten, dass wir einfach nur die Demut von Jesus anschauen, einfach ihn betrachten. Und so ein bisschen als Ausrichtung für diese ganze Message und auch was wir hier in dieser Celebration machen wollen, ist 2. Korinther 3, Vers 18 so ein bisschen. Das wollen wir heute zusammen erleben. 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ein bisschen die Story drumherum, Kontext. Paulus, der große Apostel, der gebraucht hier ein ganz, ganz starkes Bild und er gebraucht die Geschichte aus dem Alten Testament von Mose. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann weißt du, Mose ist einer der großen Helden in der Bibel, ja, und der hat massiv was mit Gott erlebt. Immer wieder und immer wieder. Und der hat massiv vor allem die Herrlichkeit Gottes erlebt. Also Herrlichkeit heißt so viel wie die Ausstrahlung, die ganze Substanz des Wesens Gottes, die nach außen dringt. Und das hat er immer wieder erlebt, Gott in seiner Macht und Schönheit und Kraft zu erleben. Und über diesen Mose heißt es, dass der immer wieder in das Zelt der Begegnung hineingegangen ist und dort in der manifestierten, also sichtbar, wie auch immer wir uns das vorstellen müssen, wie so eine Wolke ist es aufgetaucht über diesem Zelt und so weiter. So war die Herrlichkeit Gottes da und er hat dort reingeschaut und hat mit Gott geredet, mit dem allmächtigen Schöpfer, mit Jahwe, und hat mit ihm geredet, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Und dann heißt es, dass diese Herrlichkeit Gottes so auf ihn abgestrahlt hat, dass er aus dem Zelt rauskam und der hat geleuchtet wie eine Glühbirne und alle haben gedacht, Hilfe, der ist radioaktiv verseucht oder so und waren deswegen mega verwirrt. Und deswegen hat er sich kurz im Nachbardorf eine Burka besorgt und hat sich quasi so einen Schleier übers Gesicht gemacht. Das heißt, er kam aus seiner stillen Zeit, da im Zelt der Begegnung, und dann hat er einen Schleier übers Gesicht gemacht, weil er so geleuchtet hat von der Herrlichkeit Gottes, die einfach wiedergespiegelt hat. Und diese Story nimmt Paulus in 2. Korinther 3 und sagt, ja, das war ja nett, die Herrlichkeit von damals, aber jetzt ist es viel besser. Das, was Mose erlebt hat, das erleben wir jetzt nur viel besser, und zwar wir alle. Wir alle schauen jetzt mit aufgedecktem Angesicht diese Herrlichkeit, also wie Mose, der dann seinen Schleier weggemacht hat, in das Zelt der Begegnung, die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, wir alle können das jetzt so sehen. Und wir werden dadurch verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Geist Gottes bringt es in uns hervor. Das heißt, wie geschieht tiefe Transformation in der Nachfolge Jesu? Es geschieht durch Anschauen der Herrlichkeit Gottes. Ich sage immer so, es ist Heiligkeit durch Genuss. Es ist Transformation durch ein Verkosten von, wie schön Gott ist. Und dann beginnt es in uns was zu verändern. Wir kriegen neue Wünsche, neue Sehnsüchte, neue Haltung. Und plötzlich ist für uns Demut schön und plötzlich ist Dienen nicht eine Last, sondern es ist was, was wir gerne tun. Und es verändert uns von innen raus und wir spiegeln wieder, wir strahlen Stück für Stück etwas mehr aus von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir Nachfolger von Jesus sind im 21. Jahrhundert, wenn wir als Kirche sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, dann wäre das doch das, was letztlich über uns gesagt werden muss. Wir sind die Kirche von Jesus Christus, wir sind sanftmütig und Herzen demütig, und das spürt man in jeder Pore. Und wenn man mit uns in Berührung kommt, kommt man mit dem in Berührung, der sein Leben für diese Welt gegeben hat. Und da sind wir unterwegs und wir starten einfach da, wo wir sind. Und da machen wir uns auf die nächsten Wochen und wollen ein bisschen anschauen, wie dieser Jesus ist, und wollen mehr und mehr verändert werden in das hinein. Und das ist, was ich mit euch vorhabe in dieser Predigt. Wir schauen uns drei Passagen an, wo es einfach nur darum geht, ein bisschen anzugucken, wie sieht die Demut Jesu aus. Und ich werde gar nicht viel mitgeben von, das musst du jetzt alles machen und umsetzen und so weiter, sondern wir schauen uns einfach mal an. Wir sind einfach mal da. Wir gucken in diese Herrlichkeit hinein. Und die Herrlichkeit Gottes kann man auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen erleben, aber eine der einfachsten Arten und Weisen, wie man anfangen kann, die Herrlichkeit Gottes, Gottes Präsenz zu verkosten, zu spüren, zu schmecken, zu erleben, ist, indem wir eintauchen ins Wort Gottes und da drin ihn finden, da drin ihm begegnen. Das heißt, wir wollen nicht nur den Text lesen, sondern wir wollen eine Person anschauen. Und das machen wir, und wir starten in Johannes 13, die ersten 15 Verse, ich lese sie mal komplett vor, und du kannst nicht nur die Verse jetzt hören, sondern Jesus anschauen in dieser Geschichte. Johannes 13. Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog die Oberkleidung aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus erwiderte ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete: Wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Und dann, Herr, wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete: Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Und ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum hat er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich die Oberkleidung wieder an, legte sie an seinen Platz am Tisch und sagte zu ihnen, versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr, das ist auch in Ordnung, denn das bin ich ja. Wenn nun ich als Herr und Lehrer euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Es ist eine der starken Geschichten, die ausdrücken diese Demut von Jesus. Und wir kennen wahrscheinlich diese Fußwaschungsgeschichte. Und Jesus sagt uns, das ist ein Beispiel für uns, wie wir handeln sollen. Also weniger, er sagt, ich führe eine neue Liturgie ein. Immer wenn ihr in die Celebration kommt, wascht euch die Füße. Das kann man mal machen und das kann manchmal auch einen coolen Effekt haben. Aber so, es geht weniger um so ein Ritual, es geht um diese Haltung. Weil was war Füße waschen im ersten Jahrhundert, als Jesus gelebt hat? Das war, du bist halt durch die staubigen Straßen gelaufen und über staubige Wege und deine Füße wurden in den Sandalen halt dreckig. Und dann bist du ins Haus gekommen und hast dich dort an den Tisch gelegt. Und der niedrigste Diener des Hauses, also die Person, die am geringsten gestellt war im Haus, das konnte ein Sklave sein oder Kinder teilweise oder wer auch immer die niedrigste Stellung eingenommen hat, der war verpflichtet, den anderen die Füße zu waschen. Und Jesus macht genau das. Er macht quasi den Job, den die niedrigste Person macht. Und das Spannende hier ist, das beginnt damit, dass nochmal gesagt wird, Jesus wusste, also er hat ein Bewusstsein gehabt, von wer er ist, nämlich, dass er alle Macht vom Vater hat, dass er vom Vater ausgeht und zum Vater hingeht und dann dient er und wäscht die Füße und macht die dreckigste Sklavenarbeit. Und das ist so ein Geheimnis von Demut. Du kannst nur demütig sein, du kannst nur dienen, wenn du weißt, wer du bist, woher du kommst, wo du gehst. Weil erst wenn du weißt, ich bin das und das und das ist, wie Gott mich sieht und was Gott über mich sagt, erst dann kannst du wirklich wahrhaft dienen, weil davor ist Dienst meistens, ich diene, damit ich was davon bekomme. Damit Leute sehen, wie toll ich diene. Oder damit ich hier irgendwie einen Vorteil habe. Oder damit Leute mir dann auch wieder was zurückgeben. Und da gibt es so ganz verschlungene Wege in unseren Herzen, was manchmal ganz toll aussieht. Und wenn Gott den Schleier fallen lässt, dann ist es manchmal so richtig schockierend, wo man merkt, scheiße, ich dachte, ich mache das voll aus altruistischen Motiven und eigentlich ging es mir die ganze Zeit nur um mich. Das heißt, um wirklich zu dienen, müssen wir wissen, wer wir sind. Und Jesus wusste, wer er ist. Und er wusste, er hat alle Macht. Und diese Macht gebraucht er, um Füße zu waschen. Du kannst dienen, wenn du weißt, wer du bist. Und Jesus wusste, wer er ist, deswegen konnte er dienen und konnte aus dieser Identität herausgehen. Und ich liebe dieses Bild und wir gehen gar nicht in alle Details von dieser Geschichte rein, aber vielleicht noch zwei Gedanken, die ich schön finde in dieser Story. Das eine ist, Petrus will ja nicht, dass er ihm die Füße wäscht, weil er hat gemerkt, boah, das passt nicht, das darf nicht sein. Die Jünger haben die ganze Zeit diskutiert, wer ist der Größte und wer ist der Kleinste und wer ist der Depp, der die Füße waschen muss. Und sie diskutieren das ganze Zeit und Jesus steht einfach auf und wäscht die Füße. Und Petrus sagt, oh, nee, das ist, also du sicher nicht. Und Jesus sagt dann, ey, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann kannst du nicht Teil von mir sein. Warum? Weil unser Gott ist so. Jesus ist dieser demütige Diener. Und um mit ihm zu sein, musst du dir dienen lassen. Auch da bricht was von Stolz in uns. Warum? Weil wir müssen zugeben, wir sind bedürftig. Ich brauche dich, bitte dien mir. Und es ist auch so überführend, dass dieser Gott uns dient. Aber du kannst nicht mit ihm sein, du kannst nicht anderen dienen, wenn du nicht Dienst von ihm erfährst. Du kannst nicht mal mehr Teil seiner Familie werden, wenn du nicht kommst mit all dem Schmutz an deinem Leben, an Sünde, an Verfehlung, an Dingen, die da dir angetan wurden, an Ketten, die in deinem Leben sind. Wenn du dir nicht erst dienen lässt und er dich waschen darf, dann kannst du nicht Teil seiner Familie werden. Das heißt, es beginnt damit, dass wir ihn kennenlernen als einen demütigen König, der alle Macht hat, um uns damit zu dienen. Und zweiter Gedanke, den ich so wunderschön finde, ist, Judas ist da noch im Raum. Und direkt danach direkt nach dieser Geschichte entlarvt Jesus Judas, also den Jünger, der ihn verraten wird, der ihn ausliefern wird, der dafür sorgt, dass er durch diese ganzen Verurteilungsinstanzen geht, ans Kreuz geht, wo Jesus sagt, es wäre besser, nicht geboren zu sein, als den Sohn des Menschen zu verraten. Diesem Verräter, und Jesus weiß, er ist der Verräter, zu ihm geht er hin und er wäscht Judas die Füße. Und dann sagt er, jetzt geh hin und tu, was du dir vorgenommen hast. Das ist, wie Jesus ist. Gehen wir in die nächste Geschichte, Markus 10. Markus 10, die Verse 35 bis 45, da ist es. Da traten die Zebedäus-Söhne Jakobus und Johannes an Jesus heran und sagten: Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Doch Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken werde, und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte: Aus dem Kelch, den ich austrinken muss, werdet auch ihr trinken, und die Taufe, die mir bevorsteht, werdet auch ihr empfangen. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf diesen Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das ist schon entschieden. Die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagt: Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist eine der Grundsatzdiskussionen, die bei den Jüngern immer wieder auftauchen in den Evangelien. Wer von uns ist der Größte? Und da ging es nicht nur darum, irgendwie, keine Ahnung, wer ist hier der coolste Typ im Raum, sondern es ging darum, Jesus ist ja König. Und wer darf, wenn Jesus auf seinen Thron seinen Platz einnimmt, zu rechten und linken sitzen? Also wer kriegt Macht? Wer kriegt Einfluss im Reich Gottes? Wer kann mit dieser Weltherrschaft übernehmen? Und wer ist da so ein Big Player drin? Es waren Machtspielchen, die da gespielt wurden. Und die Jakobus und Johannes machen es so ein bisschen schlawinermäßig und gehen zu Jesus hin und sagen: Hey Jesus, wir diskutieren es zwar, aber lass uns mal klären, vielleicht gib uns doch direkt die Plätze. Und ich liebe das. In der Parallelstelle Matthäus Evangelium ist noch so ein Detail mit drin, was es noch schöner macht. Da heißt es nämlich, dass Jakobus und Johannes eigentlich nicht mal selber fragen, sondern die Mama vorschieben von ihnen und sagen: Mama, frag du Jesus mal, ob ihr zu rechts und links sitzen könnt. So. Oh, ich weiß einfach nicht, ob solche Leute qualifiziert sind, im Königreich Gottes rechts und links zu sitzen. Aber wenn wir die Jünger anschauen, die waren halt so wie wir. Und wenn wir ehrlich sind, laufen diese Sachen auch manchmal unter uns und vielleicht auch ein bisschen subtiler oder ein bisschen auch in unserem Herzen, aber Vergleichsdinge und wer ist hier einflussreicher? Wir haben ganz fromme Vokabeln für die Sachen, aber es sind dieselben Spielchen. Wir nennen das dann, wer ist eigentlich hier Gesalbter oder so. Und auf jeden Fall, Jesus holt die Gruppe zu sich und benutzt es, diese Situation, um eine Lektion zu lehren über Demut und über Dienerschaft und über Leiterschaft. Und er sagt: Ihr seid es gewohnt aus der Welt raus, wie mit Macht umgegangen wird. Nämlich Macht wird sich genommen, um einen eigenen Vorteil zu schaffen, um sich selber Prestige aufzubauen, selber Geld zu machen, selber mehr Einfluss zu gewinnen, eigene Absichten durchzusetzen, Macht zu missbrauchen. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir durch die Postmoderne durchgegangen sind, wo diese ganzen Themen rund um Macht sehr, sehr kritisch gesehen werden. Ja? Wo man sehr, sehr vorsichtig ist mit dem Umgang mit Macht und reflektiert es immer, wer hat von welcher Entscheidung was und wo sind da Machtgefälle und so weiter. Da sind wir sensibler für geworden und manchmal vielleicht auch ein bisschen an dem Punkt gelandet, Macht ist an sich ganz schlecht. Aber das stimmt nicht, Macht ist gut. Ohne Macht kannst du nichts machen. Also man braucht was, um Einfluss nehmen zu können. Die Frage ist nur, wie gebrauchen wir Macht? Wozu? Mit welcher Haltung? Und Jesus, der alle Macht hat, lehrt eine Lektion über, wie funktioniert das. Und er sagt: Hey, wenn ihr groß sein wollt oder wenn ihr die Ersten sein wollt, dann müsst ihr die Sklaven und Diener der anderen werden. Und mich beruhigt es immer so wahnsinnig, dass das nicht ein Problem ist, groß sein zu wollen oder Einfluss haben zu wollen oder der Erste sein zu wollen oder der Beste sein zu wollen. Das ist okay. Es muss nur umdefiniert werden im Königreich Gottes. Was heißt es denn, der Erste zu sein? Was heißt es denn, groß zu sein? Der Wunsch an sich im Herzen ist okay. Gott hat uns gemacht als Geschöpfe, dass wir nicht ein bedeutungsloses Leben dahin fristen wollen, wo wir nichts erreichen und wo wir einfach nur versagen und dann uns zum Schluss keiner kennt. Dies ist nicht unser Herzenswunsch, sondern wir haben den Wunsch, gekannt zu sein. Wir haben das gewünscht, dass was durch unser Leben, was Bedeutsames geschieht. Wir haben, wie auch immer du dieses Wording hast, aber der Wunsch nach Größe ist in den Menschen hineingelegt. Und der ist okay, der ist gut, den hat Gott da reingelegt. Aber Größe im Königreich Gottes sieht halt ganz anders aus, wie wir meistens Größe definieren. Und Jesus malt dieses Bild hier und sagt: Ihr sollt der Diener aller werden. Und er gebraucht das Wort Doulos, das heißt Sklave. Das heißt, es geht darum, Sklave zu werden von anderen. Und das ist Größe im Königreich Gottes. Und das ist so krass, weil beim Thema Demut, ich weiß nicht, so in Bezug auf Gott demütig zu sein, ist irgendwie ist auch ein Weg, aber es ist relativ leicht. So, wenn du einmal wirklich diesem Gott begegnet bist, dann weißt du so, okay, erster Chef im Ring. Ich meine, wir reden über Gott, den ungeschaffenen, ewigen, selbstexistenten, herrlichen, wunderbaren Schöpfer, der so macht und alles ändert sich und ich bin halt ich. So, und mich vor diesem Gott zu beugen und zu demütigen, ist ein Weg, aber es geht recht schnell. Aber Jesus sagt dann nicht, hey, wenn du groß sein willst im Reich Gottes, dann sei ein Diener von Gott, weil, okay, das kann ich machen. Gott kann ich dienen, dem kann ich mich unterordnen, ja? Weil da habe ich auch keine Angst, dass ich irgendwie ausgenutzt werde oder irgendwas. Ich meine, ich rede über Gott, der macht es gut. Aber Jesus sagt, wahre Größe im Reich Gottes ist nicht nur, du gehörst Gott und dienst ihm, sondern das heißt, du gehörst den anderen und dienst denen. Weil Sklave bedeutet, wir sind nicht mehr die eigenen Herren, wir sind nicht mehr die eigenen, wir besitzen uns nicht mehr selbst, wir sind Besitztum eines anderen geworden. Dieses Wording gebraucht Jesus, um zu sagen, so sieht Größe im Reich Gottes aus. Wenn du nicht mehr lebst um deinetwillen, sondern wenn du lebst um der anderen willen. Und das kennen wir natürlich auch auf eine enorm unreife, ganz schreckliche Art und Weise mit komischen Co-Abhängigkeiten und irgendwelchen Menschen geben ihre Identität auf und so weiter. Das gar nicht. Nein. Im Bewusstsein, dass er alle Macht hat, macht er diese Dinge und legt sein Leben nieder. Das hat nichts mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun, nichts mit komischen Co-Abhängigkeiten, nichts mit, ich kann keine Grenzen setzen, sondern hat damit zu tun, ist, ich muss mich nicht mehr um mich drehen. Demut heißt nicht, wenig von sich zu denken, sondern wenig an sich zu denken, hat mal jemand gesagt, ja. Und das ist der Punkt, so Demut bedeutet, ich bin beim anderen und dem kann ich dienen. Und mein erster Gedanke ist, wie kann ich den anderen höher achten? Wie kann ich dem dienen? Und wow, das ist Größe im Reich Gottes. Das ist, wo es hingeht. Das ist, wie wir was erreichen. Und dann ist auch egal, wie groß deine Wirkung ist. Wenn du viel Macht hast, das heißt, du hast Stärken, Gaben, Einflusspositionen, wo du viele Menschen bewegen kannst, dann sei ein Diener. Und wenn es wenig ist, dann sei ein Diener. Die Größe ist nicht definiert von dem Impact, die Größe ist definiert von deiner Herzenshaltung. Größe im Reich Gottes kann jeder erreichen. Es sieht so anders aus. Es ist manchmal vielleicht sogar schwieriger, wenn du großen Einfluss hast, in dieser Demut zu leben, als wenn du wenig Einfluss hast. Wir werden uns wahnsinnig wundern mit der Auferstehung, wenn der Herr so ein bisschen neu verteilt, wie wo wer welchen Lohn bekommt und so weiter, wie viele No-Names die größten sein werden, von denen wir noch nie gehört haben. Warum? Weil es ist nicht der Impact, es ist die Haltung. Und man kann auch großen Impact haben in einer tollen Haltung. Wenn du viele Talente bekommen hast, dann musst du sie leider nutzen. Also kultivier Demut mit den vielen Talenten. Aber das ist nicht, wie Größe definiert ist. Und dann bleibt Jesus aber nicht bei dieser Lektion stehen, sondern er geht tiefer und begründet wieder, warum sollen wir so demütig sein oder wie sieht das aus? Und er begründet es in Vers 45, indem er sagt, denn der Sohn des Menschen, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn Jesus über den Menschensohn spricht oder Sohn des Menschen, dann redet er über sich selber. Also er gebraucht einen Titel, um sich zu bezeichnen. Er sagt, also ich selber bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Sondern ich bin der, der die Füße wäscht. Ich bin der, der den anderen dient. Und sogar bin ich gekommen, um zu geben und nicht nur ein bisschen was zu geben, sondern mein Leben zu geben für die anderen. Das ist, wie ich bin. So ist der König. Deswegen sollen alle anderen auch so sein. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das Krasse in diesem Vers ist aber, dass er diesen Titel gebraucht, Sohn des Menschen, der Menschensohn. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Evangelien liest, dann bist du... Dann liest du immer wieder der Sohn des Menschen und dann denkst du vielleicht, gut, was bedeutet das? Das bedeutet halt irgendwie, Jesus war halt ein Mensch. Weil wir so stark diese Theologie auch haben, die ja richtig ist, dass Jesus Gott ist, dass wir denken, Jesus musste ab und zu klarstellen, also ich bin auch wahrer Mensch. Aber das war im ersten Jahrhundert ja nicht das Problem. Also im ersten Jahrhundert hatte ja niemand gedacht, als Jesus dort durch Galiläa gedackelt ist, oh, da läuft Gott. Und Jesus muss sagen, ja, das stimmt schon, aber übrigens, ich bin auch ein Mensch. Ah, okay. Die Frage hat sich nicht gestellt. Die Jünger waren 3 Jahre mit ihm unterwegs und haben gesehen, wie er gegessen hat, getrunken hat, danach aufs Toilette gegangen ist. Sie wussten, der ist ein Mensch. Er musste das nicht deutlich machen, okay? Das heißt, wenn Jesus sagt, der Sohn des Menschen oder Menschensohn, dann will er da nicht nur sagen, ich bin Mensch, sondern was er sagt, er gebraucht einen Titel aus dem Propheten Daniel. Bei dem Propheten Daniel ist eine der wichtigsten Prophetien im Alten Testament, in Daniel 7, da wird nämlich beschrieben, dass die großen Königreiche, die dort als Biester dargestellt werden, denen wird alle Macht weggenommen und Gott wird alle menschliche Macht wegnehmen von allen anderen Menschen und Reichen und alle Macht wird er bündeln. Und dann wird ein Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels kommen zu Jahwe, der da sitzt auf seinem Thron und Jahwe wird diesem Sohn des Menschen alle Macht geben, alle Macht geben, über jedes Volk, über die komplette Weltherrschaft übergeben, dass alle Sprachen, Völker, Nationen diesem Menschensohn dienen und ihm huldigen. Das ist der Titel, den er gebraucht. Das heißt, wenn Jesus sagt, der Menschensohn, dann meint er damit, der, der gekommen ist, um die Weltherrschaft zu übernehmen, allen anderen Reichen, alle Macht wegzunehmen, alle Macht zu vereinen, einer Person, die dann herrscht über alle und alle ihm huldigen. Wow, das ist irgendwie ein gefährlicher Gedanke. Oder eine Person, alle Macht und alle dienen ihm. Und Jesus sagt, ja, ich bin dieser Menschensohn, ich bin der Weltherrscher, ich bin der, dem sie alle unterordnen und demütigen müssen, dem letztlich alle dienen, der hoch über allem thront. Ich bin der und ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um mein Leben zu geben. Weil das ist das Wesen von Herrschaft im Reich Gottes. Das ist das Wesen von Leiterschaft, das ist das Wesen von Führung, von Umgang mit Macht, ist immer Dienst, immer geben. Deswegen müssen wir keine Angst haben, dass Jesus alle Macht hat, weil wir wissen, er hat alle Macht und damit dient er und hat sich selber hingegeben. Und wenn wir das anschauen, diese Herrlichkeit anschauen, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Weil was du anschaust, dem wirst du ähnlich. Und deswegen auch, wenn du in Leiterschaft bist, was für Bilder schaust du an? Wer sind deine Gurus, auf die du schaust, wie Leiterschaft aussieht? Im Letzten, es muss Jesus sein, weil das ist, wie wir leiten müssen. Okay, eine Story schaffen wir noch, oder? Das ist ein Worship-Song zum Abrunden. Philipper 2, da zitiert Paulus einen Worship-Song aus der ersten Kirche, ein Hymnus, wie man so schön sagt in der Theologie. Und zwar geht es in Philipper 2 darum, dass Paulus schreibt über das Miteinander, wie sie miteinander umgehen sollen. Und er schreibt, seid demütig im Umgang miteinander. Und achtet einander höher als euch selbst. Also genau diese Haltung. Und übrigens, das ist auch so ein bisschen eine Lüge über Demut und so, dass wir manchmal denken, ja, das geht ja gar nicht. Also man kommt ja nie an den Punkt, dass man demütig ist. Nee, Paulus sagt, sei demütig. Mach's. Acht den anderen höher. Also es ist möglich, jedes Gebot ist eine Verheißung. Es ist möglich, dass wir mehr und mehr und mehr da reinwachsen und dass wir demütige Menschen werden, dass wir eine demütige Kirche sind. Und dass unser normales Denken ist, warte, wie kann ich dem anderen dienen und wie kann ich geben? Das ist möglich. Und wir werden verwandelt durch das Anschauen der Herrlichkeit. Deswegen kommt Paulus dann und sagt nicht einfach noch ein paar Principles, sondern er sagt, warum? Und dann nutzt er dieses Worship-Lied über Jesus und sagt, wenn wir das anschauen, dann werden wir dem ähnlich. Und er nimmt diesen Worship-Song, das geht so, die Melodie ist nicht überliefert, deswegen ich lese den Text. Er war Gott gleich und hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm Sklavengestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier wird beschrieben, Jesus war Gott gleich, bevor er Jesus wurde. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, aber Jesus wurde ja geboren vor 2000 Jahren von Maria und hat dann den Namen Jesus bekommen. Aber anders als du und ich, war Jesus davor ja schon da. Also ich wurde irgendwann geboren, davor war ich nicht existent, aber Jesus ist ja Teil der Trinität, der ewige Sohn. Im Anfang war das Wort Jesus und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch, sagt Johannes. Also das heißt, er war schon da. In der Theologie nennen wir das die Präexistenz. Also bevor er existent wurde, war er schon da. Und hieß damals halt einfach Logos, das Wort, die Weisheit oder was auch immer. Und dann wurde er Mensch. Gott wurde Mensch. Und ich liebe, wie Jesus Mensch wurde. Ich meine, allein das ist ein unglaublicher Weg der Demut. Oder wir reden über Gott. Also es gibt zwei Kategorien. Es gibt Gott und es gibt alles andere. Und Gott ist der ungeschaffene Ewige. Der war schon immer da. Der ist vollkommen in sich. Der braucht nichts. Der ist vollkommen unabhängig und so weiter. Und alles andere ist Geschöpf. Und es ist egal, ob wir über einen Regenwurm, über dich oder einen Seraphim reden. Alles ist Geschöpf und relativ nah beieinander verglichen mit Gott. Und dieser Gott, der unbegrenzte, allmächtige, allwissende, herrliche Gott, wird Mensch, begrenzt. Und dann wird er nicht nur Mensch, dass er irgendwie mit 30 Jahren aufsteigt, so babam, ja, so wie Adam, der wurde ja nicht als Baby geschaffen, sondern er war einfach so da. Nee, Gott wird Mensch und zwar, indem er 9 Monate im Bauch von Maria als Embryo heranwächst, um dann geboren zu werden und dann ein hilfloses kleines Baby zu sein. Das ist der Weg, wie der Allmächtige Mensch wird. Warum? Weil Gott so ist. Und dann wächst er auf und dann lebt er sein Leben und bringt das Reich Gottes auf diese Erde, um am Ende sein Leben zu geben, von allen verraten und verlassen zu sein, verspottet, angespuckt. Der, der alle Macht hat, hängt dort am Kreuz, gebraucht diese Macht nicht, weil er ist sanftmütig und von Herzen demütig und er hat ein höheres Ziel, nämlich durch seinen Tod am Kreuz die ganze Menschheit zu erlösen und alle Nationen zu sich zu ziehen, dass alle irgendwann ihre Knie vor ihm beugen, weil sie ihn lieben. Und nicht, weil er sie zwingt. Er hätte dich einfach zwingen können. Er hätte von Anfang an dich nehmen können und sagen, so, jetzt beug dich, und du hättest nichts tun können. Aber er sagt, ich will, dass du dich beugst, weil du dich verliebt hast. Weil du willst, weil ich dein Herz erobert habe. Und wie mache ich das? Indem ich diesen Weg der Demut gehe. Das ist, wie er ist. Und das wird hier beschrieben in diesem Philipper 2 Text, dass er sich so erniedrigt, er wird Mensch und bis zum Tod am Kreuz, und darum wird er auch erhöht und von allen als Jahwe anerkannt und angebetet und so weiter. Das ist der Text. Und was wir manchmal nicht so auf dem Schirm haben, ist, uns ist irgendwie klar, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das heißt, wir finden ganz viele Argumente, warum war Jesus der Mensch, der gelebt hat, warum war der nicht nur ein Mensch, sondern warum war der Gott? Und dann gibt es die ganzen Argumente und so weiter in den Evangelien und die ganzen Briefe gehen wir durch und erklären, warum Jesus Gott ist. Und das ist ja richtig, das ist gut. Aber wir vergessen manchmal, dass es andersrum ja auch gilt. Nicht nur Jesus ist Gott, sondern Gott ist Jesus. Jahwe ist Jesus. Das heißt, wenn du wissen willst, wie ist Gott wirklich, dann schau Jesus an. Das ist Gott. Das ist Jahwe. Das ist, wie er ist. Hebräer 1 sagt, Gott hat ehemals geredet zu uns durch die Propheten und die Alten und so weiter und hat da zu uns gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns geredet im Sohn, der der Abdruck seines Wesens ist, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Im Alten Testament bis Jesus hast du Gott in Audio und Gott sprach und Gott sprach und Gott sprach. Mit Jesus hast du Gott sichtbar. Du siehst alles, was Jesus tut, er ist Gott. Das ist, wie Gott ist. Wie er dem Zöllner nachgeht und mit ihm Fest feiert. Wie er sich um die eine Frau kümmert. Wie er vor den Volksmengen, alles, das, so ist Gott. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der Vater und ich sind eins. Das ist, wie Gott ist. Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat Gott je gesehen. Keiner hat eine Ahnung, wie Gott ist. Alle reden darüber, wie ist Gott. Und dann entstehen ganz viele Religionen und die erzählen dir, wie Gott ist. Ja, die Götter sind so und der Gott ist so und so weiter. Und all diese Götter sind Wünsche und Projektionen und Vorstellungen davon, wie müsste ein Gott aussehen. Mächtig, klar, allwissend am besten, irgendwie ich muss ihn besänftigen, als Leben, wie auch immer. Und je nachdem, in welche Gottesbilder du reingehst, die auf dieser Welt kursieren, sieht es besonders unterschiedlich aus. Aber wenn du wissen willst, wie Gott wirklich ist, dann schau Jesus an. Und der ist gar nicht so, wie wir uns Gott vorgestellt hätten. Der ist allmächtig, der ist allwissend, der ist all das. Aber im Herzen ist er sanftmütig und demütig. Manchmal lesen wir diesen Text hier, Philipper 2, und wir sagen, boah, krass, obwohl er Gott gleich war und in der Herrlichkeit und so weiter, obwohl er so war, hat er sich erniedrigt, ist am Kreuz gestorben und so weiter. Aber das ist ein falscher Gedankengang. Nein, weil er Gott ist, hat er sich erniedrigt. Ist er Sklave geworden, ist für uns am Kreuz gestorben. Das ist, wie Gott ist. Das ist, so ist Gott. Gott ist demütig. Gott vergießt sich. Gott gibt. Gott ist Quelle. Gott ist Liebe, die sich ausschüttet. Das ist, wie Gott ist. Das heißt, wenn du das nächste Mal denkst, wie ist eigentlich Gott, dann schau auf das Baby in den Armen von Maria. Dann schau auf den nackten Mann dort am Kreuz, der dort gebrochen hängt und der verspottet ist und durchbohrt ist. Das ist, wie Gott ist. Und das ist die größte Macht, die es gibt. Demut ist viel mächtiger als Stolz. Diese Dienerschaft ist stärker als jede Herrschaft. Warum? Weil sie befreit Menschen aus diesen ganzen Systemen und aus diesen ganzen Ängsten und Lügen heraus und dient ihnen, führt sie in die Blüte, und Demut hat keine Angst davor, andere groß zu machen, anderen zu dienen, andere hochzuheben. Gott ist ein Gott, der erhebt. Und das ist, wie Gott ist. Das ist, was Jesus uns hier demonstriert. Das heißt, wie ist Gott? Schau Jesus an. So sieht Gott aus. Unser Gott ist demütig. Und deswegen, wir wollen Menschen sein, die genau das widerspiegeln. Und wie können wir das? Naja, indem wir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Und wir haben jetzt die nächsten Wochen ein paar Predigten über das Thema Demut und werden verschiedene Aspekte anschauen. Aber das Wesentliche ist, dass wir mit einer Person in Gemeinschaft sind und seine Demut anschauen. Deswegen, ich lade dich ein, einfach diesen Monat Juni zu nehmen und einfach mal einen Demutsmonat für dich draus zu machen, indem du dir jeden Tag einen dieser drei Texte nimmst. Entweder Johannes 13, Markus 10 oder Philipper 2. Einen dieser Texte nimmst und einfach jeden Tag liest. Einfach nur lesen. Und vielleicht ein bisschen mit Jesus drüber reden. Oder vielleicht einfach nur lesen, still werden und diesen Jesus anschauen. Und ihn betrachten. Und das wird sehr unspektakulär erstmal sein, aber es wird was anfangen zu verändern, weil durch das Anschauen dieser Herrlichkeit wird was in dir verwandelt, wird der Geist anfangen, Dinge zu bewegen. Und dann bist du plötzlich in Alltagssituationen und merkst so, ah ja, genau, höher achten, weil Jesus, oh, da kann ich dienen, da merke ich, wie mein Stolz in mir aufsteigt und ich schluck diese Bemerkung runter und rechtfertige mich nicht. Und es fängt an, was in dir zu verändern. Und vor allem, es fängt an, sich in dir zu verändern, dass du sagst, ich habe eine Sehnsucht danach. Weil, weißt du, meine Herzenssehnsucht darf nicht sein, boah, keine Ahnung, ich will möglichst viel Impact haben. Ich möchte möglichst demütig sein. Ich möchte, wenn ich alt bin, möchte ich ein Mann sein, der einfach, der liebt, der demütig ist, der Menschen Raum gibt, wo Menschen, die mir dann begegnen, wenn ich so mit 80 da sitze und so einfach glücklich vor mich hin lächle, dass sie was schmecken von der Schönheit und Demut Gottes. Das müssen unsere inneren Bilder sein, weil dem, was wir nachstreben, das, was wir begehren, für die Dinge, die werden in uns Gestalt gewinnen. Und ich weiß nicht, wie oft du gebetet hast und vielleicht mal gefleht hast unter Tränen, gesagt, Gott, ich möchte lernen von dir und demütig sein. Wir haben so viel Lehre über das Glaubensgebet, dass wir im Glauben alles ergreifen können, wenn wir dafür beten. Ja, lass uns mal im Glauben beten für Demut. Ein gefährliches Gebet, by the way, weil das wird dann trainiert durch Situationen. Aber es ist gut, das wollen wir werden, weil das ist so schön. Und ich lade dich ein, eine dieser drei Stellen zu nehmen, einfach diesen Monat immer wieder Jesus daran anzuschauen, zu beten, einfach das auf dich wirken zu lassen. Und ich habe die Story schon oft erzählt, deswegen es tut mir leid, wenn du sie zum x-ten Mal hörst, aber es hat mich wirklich tief geprägt, dieses Erlebnis, als ich das vor vielen Jahren, 11, 12 Jahren oder so gemacht habe mit dieser Stelle, Markus 10, Vers 45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und diesen Vers habe ich über Wochen genommen und gebetet und darüber nachgedacht und ihn gelesen und Jesus hat dann angeschaut und gebeten, dass ich mehr Offenbarung kriege, dass ich dem ähnlicher werde und was man alles so machen kann mit so einem Vers. Weil den Vers gelesen und im Kopf verstanden hast du in 2 Minuten, aber ihn zu erleben und dem ähnlich zu werden, das, was mit dir macht, braucht viel, viel länger. Und dann habe ich diesen Vers immer wieder gelesen und gebetet und so weiter und es ist angefangen in mir, das was zu wachsen, an Sehnsucht danach, an Verständnis auch von Demut und sind Dinge passiert. Und dann gab es einen Moment, da saß ich auf meinem schönen Schaukelstuhl in meinem Zimmerchen und habe diesen Vers zum 100. x-ten Mal gebetet. Und manchmal gibt es diese Momente, wo Gott einfach so präsent da ist. Also Gott ist immer da, er ist hier, er ist immer bei uns und so weiter. Aber es gibt Momente, wo sich diese Gegenwart manifestiert, wo seine Herrlichkeit sichtbar und spürbar wird. Und manchmal merkst du so, es ist der Vater, der in den Raum kommt. Oder du merkst manchmal, der Geist Gottes ist unter uns. Und manchmal merkst du, Jesus betritt gerade diesen Raum. Ich bin bei euch alle Tage. Und manchmal manifestiert sich das. Und ich habe plötzlich gespürt und erlebt, wie Jesus in diesen Raum kommt. Ich habe jetzt nicht ihn gesehen oder so, aber so stark wahrgenommen, es war so eine Realität. Er kommt in diesen Raum und ich war schon so ergriffen davon und dann kommt er auf mich zu und ich sitze in diesem Schaukelsessel und er fällt vor mir nieder, kniet sich hin und berührt meine Füße. Und in diesem Moment, ich habe so tief verstanden, was Petrus meint. Das ist so falsch, Jesus. Kannst du dich bitte in den Sessel setzen und ich kann mich flach auf den Boden mit dem Gesicht nach unten legen und alle Ewigkeit einfach schweigen vor dir, weil ich nichts zu sagen habe vor deiner Gegenwart? Aber er sagt, nein, 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 wenn du dir nicht dienen lässt, hast du keinen Teil von mir. Und dann einfach diesen Moment und in mir ist sowas zerbrochen, weil ich habe ein bisschen von dieser Schönheit, dieser Demut geschmeckt und in mir ist so eine Sehnsucht gewachsen, Jesus, ich will so sein. Und ich habe mich so viel mehr verliebt in ihn, weil ich weiß nicht, ob du, wie gut du ihn kennst, aber wenn du ihn kennst, er ist so schön, er ist so herrlich, du willst nichts anderes, versteht ihr? Wir haben einen unwiderstehlich schönen Gott. Wir haben das Beste, die beste frohe Botschaft überhaupt. Wir haben das, wonach, nicht mal mehr nur, wonach sich die Menschen sehen, sondern mehr als wonach du dich sehnst, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Er ist so schön, ich habe mich so tiefer verliebt in ihn. Und aber auch dieser innere Zerbruch von Jesus, ich möchte so sein, das ist so schön. Und ich bin so wenig so. Weil wenn du deiner Demut begegnest, dann ist so ein bisschen wie, davor war so eine Funzel Licht im Zimmer an, du hast gemerkt, ja, ist ganz in Ordnung mit mir. Und dann gehen so puh, die Scheinwerfer an und du merkst so, ja, das sind solche Abgründe in mir und da ist so viele falsche Motive und so wenig, boah, ich bin so wenig so. Aber wenn er dir begegnet, ist es so schön, weil es ist nie verdammend. Es ist nicht, dass er sagt, ja, was bist du eigentlich für ein Frack? Ne? Er liebt es, mit so bedürftigen, gebrochenen Menschen, die so sind wie ich, den Weg zu gehen. Und er freut sich schon, dass ich in ein paar Jahrzehnten ein bisschen demütiger bin. Er ist unfassbar, wie geduldig er ist. Und es ist so eine Sehnsucht, zu sagen, Jesus, ich möchte so mehr sein. Und das war so ein bisschen was von, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und das ist ganz selten, dass wir sowas irgendwie so im McDrive-Modus mal schnell mitnehmen in der Celebration. Das ist ganz selten. Es ist cool, es passiert, bam, da kommt dieser Moment. Aber meistens ist es, sucht beständig und ihr werdet finden. Klopft an, geht daran und ihr bittet, sucht ihn, dann werdet ihr empfangen. Es ist ein Weg, es ist ein Aufmaß, ein Begehren. Du wirst bekommen, was du dir wirklich sehnst. Nicht, was wir einmal gebetet haben, sondern wenn du dich aufmachst. Deswegen, nimm dir eine Stelle, drei sind viel zu viel. Ja, aber die kenne ich ja dann und nach dem dritten Tag, was soll ich denn da noch beten? Nee, bleib einfach, lies sie, schau ihn an. Und mach das mal den Monat und wir gucken, wir haben noch ein paar Predigten dazu und beschäftigen uns als Kirche damit und wir schauen mal, was anfängt in uns zu wachsen, an neuen Wünschen. Und dann an Demut, die sich in uns anfängt auszudrücken.